Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden hier in der Sendung noch eine Begrüßung der ganzen Welt zu hören kriegen heute von einem der wichtigsten Literaturfestivals der englischsprachigen Welt.
Good evening. Good morning in California. Good Saturday in Beijing and in Australia. My name is Peter Florence. I'm speaking to you from Hay-on-Wye, just a few miles up the Wye from Tintern Abbey.
Ja, da wird nach Kalifornien, Australien, China gesendet vom Festival im Bücherdorf Hay-on-Wye. Ausstrahlung in die ganze Welt. Und was das bringt, das schauen wir uns in einer Viertelstunde an etwa. Irland, allerdings mit Doppel-R, so heißt ein neues Buch mit Reportagen. Und zwar Reportagen von der Grande Dame der Reportage, der Schweizerin Margrit Sprecher. Sie hat viele Auszeichnungen eingesammelt, Josef-Roth-Preis zum Beispiel, Egon-Erwin-Kisch-Preis und andere. Im vergangenen Jahr war sie Jurypräsidentin beim True Story Award, mit dem wird die weltbeste Reportage ausgezeichnet. Und Margrit Sprecher haben wir jetzt in Zürich in der Leitung. Also guten Tag nach Zürich, Frau Sprecher.
Und guten Tag nach Berlin.
Als Reporterin wissen Sie natürlich, dass man anschaulich arbeiten muss, mit Beispielen arbeiten muss. Ich versuche das mal so zu machen wie Sie und greife mal einen Text heraus aus Ihrem Buch. Da erzählen Sie von Theo Müller, dem Besitzer von Müller Milch, sehr erfolgreicher Unternehmer, schwerreicher Mann, für den werden eine 500.000 Kühe gemolken. Können Sie uns mal beschreiben, wie dieser Mann auf Sie gewirkt hat, als Sie ihm begegnet sind?
Er war ein sehr bodenständiger Mann, der bayerisch gesprochen hat, der eigentlich sehr bedächtig war und auch ein bisschen unbeholfen. Ich hatte großes Glück, dass ich ihn überhaupt treffen konnte, denn wie ich später herausgefunden habe, gibt er nur alle 3 Jahre ein Interview und ich habe gerade in seinen Terminplan gepasst.
Wobei, was so ein bisschen einschränkend ja offenbar war, Sie sagen auch gleich am Anfang der Reportage, was er im Gespräch mit Ihnen gesagt hat, durften Sie nicht verwenden. Er hat alle seine Zitate zurückgezogen. Das ist ja dann für eine Reportage, wo man sich auch aufs gesprochene Wort berufen möchte, ja eine äußerst schwierige Voraussetzung, oder?
Ja, es war eine Katastrophe. Ich meine, er hat so blumige Sätze gesagt, aber eben in Bayerisch und das hat ihm nachher nicht mehr gefallen. Er hat das irgendwie minderwertig gefunden. Er wollte Schriftdeutsch sprechen und deshalb hat er dann alle Zitate zurückgezogen. Das war irgendwie, für mich war die Reportage eine Art wie Kino ohne Ton, denn ohne seine Sprache blieb das Ganze irgendwie leblos.
Umso beeindruckender, dass Sie trotzdem eine sehr plastische Reportage über diesen Mann und sein ganzes Unternehmensgeflecht hinbekommen haben. Und Theo Müller, Sie beschreiben ihn jetzt so zurückhaltend in Ihrem Text. Habe ich zum Beispiel eine Stelle gefunden, da schreiben Sie, alles ist groß an Theo Müller, auch sein Gesicht und seine Hände. So sehen freudige Raufer aus. Also da wirkt er durchaus ein zupackender. Es gibt in Ihrem Buch mehrere Texte über sehr selbstbewusste, unternehmerische, eigene, vielleicht auch leicht narzisstische Männer. Haben Sie sich irgendwie auf die spezialisiert?
Ja, ich möchte nicht mal sagen narzisstisch, sondern es sind vor allem mächtige Männer, wobei natürlich Narzissmus und Macht sehr eng miteinander verbunden sind. Mächtige Männer sind einfach interessanter als andere Zeitgenossen, sind vor allem interessanter als ihre Opfer. Und diese mächtigen Männer, denen nahe zu kommen, das ist eine große Herausforderung.
Ein anderes Beispiel dafür ist Ludwig Arminelli, der Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas. Über den haben Sie auch ein sehr eindringliches Porträt geschrieben. Ich zitiere mal eine ganz kurze Passage, die geht so: Minelli ist laut, Minelli droht, Minelli brüllt ins Megafon, wo andere diskret auf Zehenspitzen gehen, lockt wie ein gesuchter Gewaltverbrecher Kameras und Reporter an. Also interessante Assoziation, gesuchter Gewaltverbrecher. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schreiben Sie ausführlich über diesen großen Gerechtigkeitssinn von Ludwig Arminelli, seinen Einsatz für arme Schlucker und Außenseiter, sagen Sie da auch. War das Das besonders Interessante bei diesem Text, diese Balance herzustellen zwischen diesen beiden Seiten von Herrn Minelli?
Ja, genau. Es war vor allem sein Kampf gegen die Autoritäten, gegen die Kirche, gegen die Ärzte. Das war meine Triebfeder, um die Geschichte zu machen. Und dann natürlich, je näher man jemanden kennenlernt, desto mehr sieht man die Zwischentöne. Und das ist dann die Kunst sozusagen, auch die einfließen zu lassen.
Ich finde ja eine interessante Frage bei Reportagen, wie persönlich darf man werden als Autorin, mit welchen Mitteln darf man da eigentlich arbeiten, und was ich gerade so zitiert habe aus Ihren Texten, also bei Theo Müller zum Beispiel dieser Moment mit dem freudigen Raufer, diese Assoziation, oder eben bei Minelli die Geschichte mit wie ein gesuchter Gewaltverbrecher, das sind ja doch sehr subjektive Assoziationen, wo Sie sich auch sehr einbringen als Beobachterin, oder?
Ja, jede Reportage ist subjektiv. Es gibt keine objektiven Reportagen. Und Reportagen, die so tun, als ob sie objektiv wären, sind einfach langweilig. Eine Reportage lebt vom Temperament des Schreibers. Das ist das A und O. Das muss rüberkommen. Und natürlich, Sie haben jetzt die Beispiele zitiert, eigentlich ist oder war noch keiner meiner Porträtierten wirklich glücklich mit meinen Reportagen. Meist hat es anschließend böse Briefe gegeben oder manchmal auch Prozessdrohungen. Aber wie soll ich sagen, alles ist besser als Reportagen, die überhaupt kein Echo haben. Das ist das Allerschlimmste.
Andererseits ist ja dann die Frage, wenn man so viel Persönliches einbringt, wo liegt die Wahrheit oder wo ist diese schmale Trennlinie? Wir haben ja im vergangenen Jahr viel diskutiert über den Fall Klaas Relotius. Der hatte als Reporter für den Spiegel viele seiner Reportagen in Teilen oder zur Gänze erfunden. Wo verläuft jetzt die Grenze, was würden Sie sagen, zwischen subjektiver Interpretation, wie Sie das machen und gerade stark gemacht haben, und andererseits unzulässiger Erfindung?
Also unzulässige Erfindungen sind verboten auf jede Art und Weise. Aber wenn Sie das Subjektive klar machen, so wie ich jetzt mit meinen Beobachtungen, da spürt der Leser, das kommt von mir. Also es ist nicht irgendwie, diese Subjektivität ist erlaubt. Im Gegenteil, es macht eigentlich den Charme oder die Frische jeder Reportage aus, wenn der Leser das Gefühl hat, er war dort. Und ich muss ihm möglichst viele Sinneseindrücke liefern, also nicht nur Worte, nicht nur geschriebenes Radio, sondern ich muss ihm auch andere, möglichst viele Sinneseindrücke liefern, damit er sich die Situation vor Augen führen kann.
Ein Text, wo Sie einen ganz stark in eine Situation hineinversetzen, ist unter anderem gleich der erste Text in dem Buch. Ein Gefängnis namens Gaza heißt dieser Text. Da beschreiben Sie die palästinensische Perspektive auf die Situation in Gaza. Und zwar nahezu ausschließlich die palästinensische Perspektive. Die Palästinenser kommen ausschließlich, würde ich sagen, als Opfer vor, die Israelis als Täter. Und ich habe mich da bei diesem Text gefragt, wie einseitig eine Reportage eigentlich sein kann. Also da sind Sie sehr einseitig, würde ich sagen. Geht das nicht anders in einer Reportage?
Nein, ich glaube, der große Fehler heute ist, dass man einfach alles in eine Reportage reinwirken will. Also das gesamte Weltwissen, und der Reporter ist alles wissen und ein Führer durch die ganze Welt. Eine Reportage, das ist zu viel verlangt von einer Reportage. Eine Reportage muss nur das beschreiben, was der Augenzeuge, also ich, gesehen und gehört habe. Er muss nicht andere Dinge hineingeheimnissen. Aber das, was man sieht, das muss er so genau wie möglich beschreiben. Also wenn ich über Gaza und die Willkür der israelischen Besatzung schreibe, dann schreibe ich nur darüber und nur das, was ich mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört habe. Und ich dämpfe meine Beobachtungen nicht mit Zusätzen, aber auch, es gibt auch Israeli, die denken so wie die Palästinenser, sondern ich bleibe in Gaza. Wenn ich nach Israel gehe, was ich damals übrigens im gleichen Jahr getan habe, dort habe ich über eine neue Aktion berichtet, wo israelische Araber und Israeli in gleichen Gasthäusern und Hotels wohnen und so weiter, dann schreibe ich nur über das und nicht über das Elend der Palästinenser.
Verstehe, dann sind die Texte einseitig, aber sie gleichen sich aus, dadurch, dass sie dann aus verschiedenen Gesichtspunkten in verschiedenen Texten auf die Welt schauen. Ihr Buch, ich habe schon gesagt, heißt ja Irland. Irland, aber nicht wie das Land mit einem R, sondern mit zwei R. Gibt auch eine Reportage in dem Band, also die Titelgebende über das Land, das reale Irland, so zwischen Aufstieg zum keltischen Tiger und Absturz in die Krise. Warum ist das denn die Titelgeschichte geworden für Ihr Buch?
Ich glaube, es war nicht mal die Titelgeschichte, sondern die Verlegerin hat einfach gefunden, Irland kann man auch als Sammelbegriff nehmen für all meine Reportagen. So eine Art wie Alice im Wunderland, die ja eigentlich auch viele seltsame Figuren trifft.
Aber etwas von Herumirren in der Welt haben Ihre Texte ja nicht. Sie werfen ja jeweils ein ganz klares, plastisches Bild auf den Ausschnitt, den Sie anschauen. Man könnte ja eben bei diesem Doppel-R-Irrtitel auch an Irrtümer denken.
Ja, eigentlich nicht. Ich hoffe wenigstens nicht. Ich bin jetzt eigentlich, bis jetzt ging der Titel ohne Probleme durch. Ich weiß gar nicht, es sind mir auch keine Zweifel gekommen. Es geht eher darum, um die irre Welt darzustellen, sagen wir es so mal.
Sehen Sie noch eine Assoziation, die ich wiederum nicht hatte. Irland, die verkaufte Zukunft und andere wahre Geschichten, Reportagen aus den Jahren 2002 bis 2020 von Margret Sprecher. Das Buch ist im Dörlemann Verlag erschienen mit 270 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Sprecher.
Danke Ihnen nach Berlin.
Das Hay Festival in England, das ist eins der weltweit wichtigsten Festivals zur englischsprachigen Literatur, mit sehr berühmten Fans auch. Ex-Präsident Bill Clinton hat das Hay Festival mal das Woodstock des Geistes genannt. Normalerweise treffen sich da Büchermenschen aus aller Welt in dem 1800 Einwohnerdorf Hay-on-Wye. Ein Bücherdorf ist das. Normalerweise, jetzt wissen Sie schon, wie das weitergeht in diesen Tagen. Das Festival kann natürlich nur als digitales Ereignis stattfinden. Unser Kritiker Martin Hahn, der besucht das Hay Festival seit Jahren regelmäßig. Jetzt hat er sich da online eingeloggt und die digitale Variante ausprobiert.
Normalerweise säße ich jetzt im Auto von London nach Hay-on-Wye in Wales Richtung Hay Festival. Doch nichts ist normal. Deswegen sitze ich nicht im Auto, sondern öffne den Laptop. Das Literaturfestival findet dieses Jahr nur online statt. Auf dem Bildschirm zählt ein Countdown die Minuten bis zum Start herunter. Es läuft ein Trailer, dann steht da Speaker getting ready, dann Loading Video Stream. In der Chatleiste begrüßen sich tausende Zuschauer aus der ganzen Welt. Schließlich erscheint der Gründer des Festivals, Peter Florence.
Good evening, good morning in California, good Saturday in Beijing and in Australia. My name is Peter Florence. I'm speaking to you from Hay-on-Wye, just a few miles up the Wye from Tintern Abbey.
Florence sitzt in der Dachkammer seines Hauses. Im Hintergrund scheint sich ein Haufen Stofftiere zu stapeln. Dann hakt der Livestream. Fast jeder zweite Satz versackt im Glasfasernetz. Viele Zuschauer dürften jetzt froh sein, nichts bezahlt zu haben. Alle Videoveranstaltungen sind kostenlos. Auch diese mit Gedichten der Geschwister Dorothy und William Wordsworth.
Here's Vanessa Redgrave with I Wandered Lonely as a Cloud.
I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills.
Vanessa Redgrave scheint einen beruhigenden Effekt auf den Livestream zu haben. Bild und Ton stabilisieren sich, auch wenn die Chatleiste mittlerweile den Geist aufgegeben hat. Auf Redgrave folgen weitere Berühmtheiten.
There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light.
Toby Jones liest Wordsworth, dann Margaret Atwood, dann Benedict Cumberbatch. Aber Videocall trainiert, wie man mittlerweile ist, studiert man vor allem die Räume der Lesenden. Der leidenschaftliche Vortrag von Toby Jones wird konterkariert durch einen reichlich mondänen Aktenschrank im Hintergrund.
The glory and the freshness of a dream.
Am nächsten Tag verpasse ich tagsüber Rutger Bregman. Der niederländische Autor und Historiker spricht über sein neues Buch Humankind, im Grunde gut. Aber das Wetter ist zu schön, um drinnen vorm Rechner zu sitzen. Mein nächstes Video-Event beginnt 22 Uhr. Beim echten Festival säße man zu der Zeit längst im Pub. Nun muss ein Bier aus dem Kühlschrank reichen.
Science continuously revises its position as new data, new information, new discoveries are made.
Ich lausche Magdalena Skipper, der Chefredakteurin von Nature, und dem Verhaltensforscher Paul Dolan. Das Virus hat so seinen Weg auch ins Festivalprogramm gefunden. Die beiden sprechen über das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik in Zeiten von Covid-19. Gegen Ende werden Fragen der Zuschauer beantwortet, die per Chat eingereicht werden.
There's a question here, Paul, for you, from Fred. Since the governance of nations has failed to control a pandemic, even more fatal.
Am nächsten Morgen hole ich noch im Bett liegend Rutger Bregman nach. Alle Interviews werden aufgezeichnet und sind online abrufbar. Hochlebe das Internet. Dann folgt ein Live-Gespräch mit Autor und Manager Peter Lacey. Lacey und die Moderatorin sprechen über Kreislaufwirtschaft.
Good morning and welcome here to the next session with Peter Lacey.
Ich trage die beiden in die Küche. Während ich Erdbeeren schneide und ein Brötchen schmiere, spricht Lacey über die weltweite Verschwendung von Lebensmitteln.
The annual value of food wasted globally is $1 trillion and weighs 1.3 billion tons.
Mein selbstkuratiertes dreitägiges Mini-Festival endet schließlich so, wie es begonnen hat, mit Poesie.
Of all the wire-headed heathen, my posse of Voltron-forced, fraggle-rocked, teenage mutant hero nerds, each had a party trick.
Der Dichter Inua Elams zeigt uns Bildschirmzuschauern, was wir in einer virusfreien Welt erlebt hätten. Ein Ausschnitt seines Bühnenprogramms An Evening with an Immigrant. Ein Abend mit einem Immigranten.
Thank you.
Elams trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Never forget to say thank you. Vergiss nie, Danke zu sagen. Aber Dank allein wird nicht reichen, um das Hay Festival zu retten. Deswegen ploppt jetzt, wie nach jedem Livestream, ein Fenster auf und bittet um Spenden.
Das Hay Festival, das große englischsprachige Literaturfestival in der Digitalausgabe 2020. Und Sie haben es gehört, das Festival gibt es auch zum Nachhören im Netz unter hayfestival.com.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Machen wir doch mal einen kleinen Ausflug in den Zoo, einen historischen, im Jahr 1964. Damals ist der weltberühmte surrealistische Maler Jean Miró in den Londoner Zoo gegangen, gemeinsam mit der bekannten Fotografin Lee Müller und deren Ehemann Roland Penrose. Das ist ein Mann, der die surrealistische Bewegung in Großbritannien mitgegründet hat. Und die drei wollten Affen und Vögel im Zoo sehen und sie wollten dort den Zoologen Desmond Morris treffen. Und dieser Mann, Desmond Morris, der Zoologe, hat jetzt 56 Jahre später ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Leben der Surrealisten. Meine Kollegin Eva Hepper hat das gelesen. Hallo Frau Hepper.
Ja, guten Morgen.
Das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Warum schreibt denn ein Zoologe ein Buch über das Leben der Surrealisten?
Tja, das ist eben ein ganz besonderer Zoologe und er ist auch nicht nur Zoologe. Desmond Morris ist Jahrgang 1928, Engländer, und er war als junger Mann surrealistischer Künstler. Er war Maler und hatte auch größere Gruppenausstellungen, 1950 zum Beispiel in London, und da war auch Miró dabei, daher kannten sich die beiden. Und das war jetzt nicht mehr so die Hochphase des Surrealismus, das waren ja die späten so 20er und 30er Jahre. Und deshalb schreibt Morris in seinem Buch eigentlich auch sehr hübsch davon, dass er damals, 1950 eben, gerade noch so das Schwanzende zu fassen gekriegt hätte. Und das ist ihm dann aber eben auch wieder entglitten, er hat sich nochmal neu orientiert und ist dann ein sehr berühmter Zoologe geworden. Aber so ganz weg von der surrealistischen Bewegung war er eben auch nicht. Und jetzt mit über 90 Jahren, er ist jetzt 92, fasst er diese Zeit nochmal sozusagen in Worte und porträtiert ihre Protagonisten.
Und schreibt er da jetzt vor allem über seine Kumpels und Kumpelinen oder versucht er schon so einen Gesamtüberblick zu geben über diese surrealistische Phase?
Also die Kumpelinen sind auf jeden Fall auch dabei. Er schreibt definitiv über einzelne Personen. Und das sind insgesamt 32 Porträts hier von Künstlern und Künstlerinnen. Und da sind so ganz berühmte Zeitgenossen dabei, Miró und Penrose, die besagten Zoobesucher, André Breton, der Gründer und Erfinder der Bewegung, Max Ernst, Salvador Dali, Merit Oppenheim, das sind so die großen Namen. Und es gibt aber auch weniger Bekannte, also Victor Brauner zum Beispiel, ein französischer Maler, rumänischer Abstammung, Aileen Agarb, Leonor Fini. Und Desmond Morris sagt eigentlich in seiner Einleitung auch, dass er sich einfach die Freiheit genommen hat, das so ganz subjektiv auszuwählen. Manche haben ihn interessiert, weil sie für den Surrealismus wichtig waren. Andere fand er als Mensch originell. Bei anderen mochte er die Haltung oder eben auch gerade nicht. Also er hat sich die so nach Lust und Laune rausgepickt.
Und was schreibt er nach Lust und Laune dann über die einzelnen Surrealisten? Was guckt er sich da genauer an?
Ja, im Klappentext des Buches heißt es, wie lebten sie wirklich, die Surrealisten? Mhm. Und das ist es auch, was Morris wirklich interessiert. Man merkt da den Zoologen, also den Verhaltensforscher, der sich eben nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen interessiert.
Surrealisten als Affen betrachtet.
Ja, das Verhalten der Menschen kann eben auch sehr interessant sein. Und deswegen guckt er tatsächlich da weniger auf die Kunst und die Werke, sondern auf die Persönlichkeiten, so mit ihren Stärken und Schwächen. Und er beleuchtet auch die familiären Hintergründe. Also es interessiert ihn vielleicht, kann man so sagen, welche Persönlichkeiten sind denn vom Surrealismus eigentlich angezogen worden. Und er setzt jedem Porträt immer so eine tabellarische Kurzbiografie voran. Da ist auch immer das Elternhaus dabei. Und bei Breton, vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen, da steht dann eben bei den Eltern atheistischer Polizist und gefühlsarme Schneiderin.
Oh, und packende, zupackende Porträts.
Zupacken, genau. Und im Text heißt es dann eben auch, der Surrealismus verdanke dieser Mutter sehr viel, weil der Sohn gar nicht anders konnte, als sich aufzulehnen. Und das gibt so ein bisschen eine Idee davon, wie Morris da rangeht, wie er schreibt, auch ziemlich mit trockenem britischen Humor. Und es gibt auch sehr, sehr viele Bedtime-Stories, die ihn interessieren. Also wer, wann, mit wem, warum und wie lang. Und das, man sieht so diese Künstlertruppe, das ist ein bisschen wie im Karussell. Und wer mit wem in welcher Kabine saß, das wechselte durchaus.
Also auch eine Sexualgeschichte des Surrealismus?
Ja, kann man so sagen. Also er sitzt so ein bisschen auf der Bettkante, vielleicht nicht, aber er schaut immer auf jeden Fall durchs Schlüsselloch. Und wenn man zum Beispiel Max Ernst nimmt, der war mit Gala Éluard zusammen. Die war aber eigentlich mit Paul Éluard, auch ein Künstler, verheiratet. Das ist die gleiche Gala, die später mit Dali dieses berühmte Gespann bildete. Mhm. Und er hatte Affären, also jetzt Max Ernst, nicht Dali, sondern Max Ernst mit den großen Kolleginnen Merit Oppenheim, Leonora Carrington, die kommen hier auch alle in Einzelporträts vor. Er hat dann Peggy Guggenheim geheiratet, die wiederum eine Affäre hatte mit Roland Penrose, das ist der aus dem Zoo. Ja. Und bevor Sie jetzt denken, es ginge hier jetzt nur zu wie im Klatschmagazin, so zwischendrin habe ich wirklich mal so grinsen müssen, weil ich dachte, Mensch, das ist wie die Gala auf sehr hohem Niveau allerdings. Und das ist aber natürlich eigentlich ein Kniff und das ist auch ein ziemlich genialer Kniff, denn über diese wechselnden Konstellationen bekommt Morris dann eben doch die ganze Zeit und die Szene ziemlich gut in den Blick und damit auch so Elementares über den Surrealismus. Und er bringt es einfach eben ziemlich locker so zur Leserin, ja. Und am Ende ist klar, das war halt eine sehr bunte Truppe. Es gab viele wirkliche Querdenker. Viele haben sich sehr kreativ ausgelebt und von den Konventionen gelöst. Manche sehr wild, manche sexuell, längst nicht alle. Aber die sind hier so ein bisschen das Salz in der Suppe, in der großen Suppenschüssel eigentlich, die Morris sozusagen serviert.
Das habe ich von Ihnen gelernt. Wenn ich ein ebenso unterhaltsames wie aufklärendes Buch über die Surrealisten lesen will, dann sollte ich das machen mit Desmond Morris' Buch »Das Leben der Surrealisten«. Wurde aus dem Englischen übersetzt von Willi Winkler, ist im Unionsverlag erschienen mit 350 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Besten Dank an Eva Hepper.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vor 250 Jahren ist Friedrich Hölderlin geboren. Er wurde einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit. Die Hälfte seiner 73 Lebensjahre galt er als unheilbar wahnsinnig. Er verbrachte sie zum großen Teil in einem Turmzimmer über dem Neckar. Eine Ausstellung in Marbach widmet sich nun ganz Hölderlins Gedichten, von ihrer Entstehung bis zu ihrer Wirkung.
Da ist einer, den alle auf ihrer Seite wissen wollten. Da ist die undurchdringliche Mauer aus Leidenschaft. Da ist ein Drang, dem höchsten und tiefsten Worte zu geben. Da schlägt laut das vielleicht fiebrigste Herz der deutschsprachigen Literatur. Da ist Friedrich Hölderlin.
Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie. Die Ausstellung ist derzeit im Deutschen Literaturarchiv Marbach zu sehen.
Wenn ich 30 Jahre bin, will ich, dass man meinen Namen kennt. Bis 35 will ich anerkannt sein, bis 40 sogar ein bisschen berühmt.
Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen oder das fliegende Klassenzimmer. Vor gut 100 Jahren hat Erich Kästner die Kinderbuchliteratur revolutioniert. Mit Werken, die noch heute leidenschaftlich verschlungen werden. In einem Dokudrama zeigt Arte, wie der kleine Erich, Musterknabe, Einzelkind, von Liebe überschüttet, in einfachen Verhältnissen aufwächst.
Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Bücher und Hefte, Plakate, Firmenschilder und Mamas Kochbuch. Ich las, als wäre es Atem holen, als wäre ich sonst erstickt.
Das Dokudrama Erich Kästner, das andere Ich, zurzeit zu sehen in der Arte-Mediathek. Tina Chemnitz ist Sprechtrainerin und Literaturvermittlerin.
Ich lese mittags, ich lese abends, ich lese nachts, ich lese immer, wenn ich Zeit habe. Ich lese aber manchmal, wenn ich keine Zeit habe. Ich liebe Bücher.
Auf ihrem YouTube-Kanal Tolles Buch präsentiert sie frisches Lesefutter für Grundschüler, charmant und humorvoll.
Pinguin machte den Brief sofort auf. An dich, auf der anderen Seite vom Horizont. Ich heiße Giraffe und wohne in Afrika. Ich bin berühmt für meinen langen Hals. Bitte berichte mir von dir, deine Giraffe. Giraffe? Diesen Namen hatte Pinguin noch nie gehört. Und was war ein Hals?
Tina Chemnitz empfiehlt Bücher für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse auf dem YouTube-Kanal.
Tolles Buch!
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Grandios, virtuos, Meisterwerke, richtiger Trommelwirbel in Worten. Mit dem kündigt das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover eine neue Ausstellung an. Die heißt auch genauso, Grandios, virtuos. Und darüber reden wir jetzt mit der Direktorin des Museums, mit Gisela Vetter-Liebenow. Guten Tag nach Hannover, hallo.
Ja, ich grüße Sie.
Die Meisterwerke, die Sie da zeigen, oft kennt man die auch aus Büchern, wie ja auch bei Ihrem Namensgeber Wilhelm Busch. Sie werben für die Ausstellung auch mit so einem Trommelwirbelbild von Gertrude Degenhardt. Lassen Sie uns das Bild mal ein bisschen lesen. Was sieht man denn da an dem Bild?
Eine ja fast ekstatische Musikerin, eine Trommlerin, die mit vollem Körpereinsatz ein übertragenen Sinn Feuerwerk an Trommelwirbel entfacht. Und für uns ist das so ein bisschen ein programmatisches Blatt, eine Botschaft. Wir sind wieder da, wir können wieder trommeln.
Weil Sie auch schließen mussten, 10 Wochen lang Ihr Museum und jetzt seit 7. Mai wieder offen haben. Das gehört ja jetzt in Ihre Meisterwerke-Ausstellung. Warum ist das Bild von Gertrude Degenhardt ein Meisterwerk?
Nun, allein diese Emotion auszulösen, eine solche zeichnerische Virtuosität, um wirklich, man hat das Gefühl, wenn man davor steht, die Musik zu hören, gleichzeitig einfach eine unglaublich schöne Zeichnung, die Farben, all das ist etwas, was mir jedenfalls, und ich erlebe das an den Besuchern, die wir schon hier haben, eine gute Stimmung, eine Begeisterung auslöst. Mhm.
Und das ist eins von 120 bisher noch nie gezeigten Originalen in Ihrer Ausstellung, Meisterwerke der Karikatur eben. Manche kennen wir hier bei uns ganz gut, Tommy Ungerer zum Beispiel, Gerhard Haderer. Andere sind anderswo bekannter. Chess Adams war ein wichtiger Zeichner für das Magazin The New Yorker. Eins seiner Bilder haben Sie in Ihrer Ausstellung mit dem Titel I've been feeling a little bit run down lately. Können Sie uns das mal vor Augen stellen?
Ja, es ist gleich das erste Bild in der Ausstellung und passt ein bisschen in die Zeit. Es ist ein Mann, der in einem Arztzimmer steht und hinten so einen Aufziehmechanismus hat, also so eine Art Aufziehpuppe. Und das ist das, was er wohl braucht. Er braucht irgendwie einen Anschub. Man muss ihn aufziehen, damit er wieder laufen kann. Es ist in Schwarz-Weiß ein typischer Chess Adam mit einem etwas absurden, grotesken Humor. Als Vater der berühmten Adams Family ist er ja auch dadurch ausgezeichnet.
Mhm. Und wenn man einen Rundgang macht jetzt durch diese Ausstellung, dann ist das auch ein Rundgang durch die, ja, die Höhepunkte der Karikaturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts?
Ja, es sind wirklich über 40 Künstler in der Ausstellung und die großen Namen, ob es Jean-Jacques Sempé ist in Frankreich, Friedrich Karl Wächter in Deutschland, Hans Traxler, aber auch einige weniger bekannte Künstler sind dabei. Und insgesamt sieht man nicht nur diese Vielfalt der Künstler, sondern auch eine Vielfalt der Stile, wie sich Karikatur ausdrückt, ob es mit einer einfachen Federzeichnung ist, mit einem Aquarell oder einem Acrylbild. Es ist ein sehr breites Spektrum und ein sehr vergnügliches und kurzweiliges.
Und in einer anderen neuen Ausstellung im Wilhelm-Busch-Museum, da zeigen Sie etwas, was uns hier als Büchersendung im Deutschlandfunk Kultur auch ganz besonders interessiert. Ihr Museum hat das bildnerische Werk des Schriftstellers Günter Kunert bekommen als Schenkung. Günter Kunert ist ja im vergangenen Jahr gestorben. Was zeigen Sie denn jetzt von Günter Kunert aus diesem bildnerischen Werk?
Wir zeigen ein großformatiges Ölbild, was er 1977 geschaffen, 1982 überarbeitet hat. Und das zeigt ihn zusammen mit seiner Frau in New York. Das war ein Bild, was bis zum Schluss in Kaisersborstel, wo er gewohnt hat, gehangen hat. Er hat uns 2012 sein Werk geschenkt, aber doch noch auch einen Bestand, gerade auch an diesen großformatigen Ölbildern, bei sich behalten. Also er hat mit denen gelebt, gewohnt. Und dieses Bild ist erst im Februar diesen Jahres nach Hannover gekommen. Und hat natürlich eine ganz große biografische Bedeutung. Er war ja einer der ersten, wenn nicht, glaube ich, der erste DDR-Schriftsteller, der in die USA reisen durfte. Dort auch eine Gastdozentur hatte in Texas. Und aber diese Reise ja sehr intensiv auch reflektiert hat. Er hat es in einem Buch geschrieben, Der andere Planet, da hat er seine Erfahrungen niedergeschrieben. Und dieses Bild fasst das ein bisschen zusammen und ist auch gleichzeitig auch typisch für ihn, da er in seinen bildkünstlerischen Werken ja auch immer sehr eine starke Selbstreflexion hat.
Und wieso sind eigentlich Günter Kunerts Bilder ans Wilhelm-Busch-Museum gekommen? Ich muss sagen, Günter Kunert, Wilhelm Busch, die Verbindung ist mir jetzt nicht sofort klar.
Nun, es ist ein doch zutiefst auch satirisches Werk in diesem, ob es Radierungen sind, Zeichnungen sind oder eben Ölgemälde. Und es war ein Kontakt, der sich über das Literaturarchiv in Marbach, wo er seinen schriftstellerischen damals Vorlass hingegeben hat. Und über diese Kontakte sind wir ins Gespräch gekommen. Und wenn man gerade auch seine frühen Werke sieht, sind das doch sehr zeitkritische Reflexionen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Das ist nicht immer nur Humor oder Überzeichnung, sondern das ist auch ein kritischer Blick auf die Zeit.
Und die Ausstellung, die Hauptausstellung sozusagen im Wilhelm-Busch-Museum, die neue, heißt Grandios, Virtuos, Meisterwerke der Karikatur. Darüber haben wir gesprochen und über das Bild von Günter Kunert, das dort zu sehen ist. Und natürlich ist noch sehr viel mehr zu sehen. Gisela Vetter-Liebenow, die Direktorin des Museums, hat uns dort eingeführt. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, sehr gerne.
Machen Sie es gut.